Ja, ich weiß schon, du hast so lange ein Motivationsproblem, bis du ein Zeitproblem hast. Woher weißt du das? Wir machen das
Ja,
jetzt nicht
ganz.
erst seit gestern.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenaarth. Mit Kaya und Sabrina.
Ich schaue nur noch gerade, ob die Eingabe- oder Ausgabegeräte alle richtig sind. Sorry. Gut, jetzt. Hallo, Kaya.
Ich habe doch gesagt, lass uns anfangen. Dann sag doch, dass du noch nicht so weit bist. Dann warte ich doch auch noch. Ich meine, das ist doch überhaupt kein Problem. Wir haben doch, naja, nicht alle Zeit der Welt, aber Zeit haben wir doch genug. Ist doch alles gut. Wir brauchen uns doch nicht hetzen hier. Also, hallo, Sabrina.
Hallo, Kaya.
Na, müde kommt blöd, oder wie war das?
Ist das nicht bei uns normaler Podcast-Zustand?
Ja, definitiv. Ich habe, bevor wir heute anfangen, zwei Dinge. Zum einen könnt ihr euch vielleicht erinnern, dass wir letztes Mal diskutiert haben, ob Light seine Brüder oder Schwesterschwerter sucht. Sabrina guckt mich gerade an wie Auto, nur nicht so schnell. Kannst du dich nicht erinnern?
Ja, doch schon.
Aber ich habe es nachgeguckt.
Ja, ich weiß noch nicht, worauf du jetzt gerade hinaus willst.
Ich hatte Schwesterschwerter gesagt und du hattest gesagt, aber hier steht doch Brüder.
Ah, okay.
Und ich habe dann nachgeguckt und im Original steht auch Brüder. Ich weiß jetzt aber tatsächlich, wo ich es her habe, weil ich nämlich in der Stelle gerade in der Nonnenkönigin höre. Da sagt halt jemand, wir in Nabbern sagen sie zu Schwertern und Schiffen und er zu Bergen und Stürmen. Daher habe ich das, glaube ich. So, damit ist das geklärt, damit da der, nicht Gerechtigkeit widerfahren ist, aber damit da Ordnung herrscht. Und das Zweite ist, wir haben noch mal zwei Tassen verkauft. Also wir können im Moment quasseln, bis der Arzt kommt. Herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Uli und an Thomas, die uns jeweils eine Stunde Audacity spendiert haben. So, und genau, damit in medias res. Heute geht es um das Kapitel 13 aus dem Abschiedsstein, der Stamm des Hengstes. Ich bin jetzt völlig lost in Ostenaarth, weil ich gerade an fünf verschiedenen Stellen in diesem Universum rumtrellere und ich habe keine Ahnung, wo wir das letzte Mal waren. Verzeiht mir bitte, Sabrina, du musst mir helfen. Setz mich mal gerade ins Bild, wo wir sind und was passiert.
Also jetzt akut haben wir nach fast einem Monat mal den Aldeorte verlassen. Also offensichtlich ist die Schar um Josua insgesamt einen knappen Monat im Aldeorte mit Geloe dann schließlich herumgeirrt. Und den verlassen wir gerade. Also ich schätze mal, dass wir immer noch so ungefähr Tiagar haben. Ja. Könnt ihn, wann ist Naglimund gefallen? Ich glaube, Ende des Vormonats zur Tag- und Nachtgleiche.
Ja,
oder
ich glaube, da war
zum
was.
Längsten Tag.
Zum längsten Tag, nicht zur Tag- und Nachtgleiche. Aber
ja,
da
zum längsten Tag. Also müssten wir eigentlich immer noch Tiagar haben, genau. Und jetzt verlassen wir den Alte Orte und sind in den Frithingen.
Genauer gesagt im Hochfrithing. Es gibt drei Teile. Es gibt das Hochfrithing, das Wiesen. Das ist auch ein fürchterliches Wort für deutsche Zungen, ne?
Ja,
definitiv. Frithing. Und das Seen-Frithing, das ist das südlichste. Da gibt es dann halt schon wieder ganz viele Seen. Und es schließt sich dann im Süden weiter an das Vran. Weswegen das ja auch eigentlich ziemlich logisch ist, dass das so von den Hochüberwiesen in die Seen, in die Sümpfe übergeht. So merke ich mir das jedenfalls immer.
Okay.
Ja,
so an der Wand vorbei dann, oder was?
Bitte? Ja, genau,
so an Nabbern vorbei.
Mhm. Also Nabbern grenzt ans Wiesen und ans Seen-Drissing.
Jedenfalls,
ja, wir müssen.
Und wir verlassen den Wald und Sankt Fugol scheint es langsam besser zu gehen, muss zwar noch hin und wieder getragen werden, weil er keine längeren Strecken laufen kann. Und er hat auch meines Erachtens langsam wieder eine große Klappe.
Ja.
Und allerdings haben wir jetzt eine Person weniger.
Das wollte ich dich noch gefragt haben. Ich war mir nicht sicher, ob wir das schon hatten oder ob das jetzt erst vorkommt. Genau, also unser Einskaldier, da sprichst du von, richtig?
Ja.
Ja. Oh, es tut mir ja schon leid, aber ich hatte mich ja irgendwo sowieso schon mal verplappert. So nach dem Motto, der ist doch schon tot, aber dann war er das noch gar nicht.
Ja, das war ein paar Kapitel weiter vorne, aber ja.
Gib mir nach, Streich, Holz, Schächtelchen.
Wachkatzelschwurf.
Ja, oder so. Streichholzschachtel ist das, womit du jeglichen Niederländer hier an den Rand der Verzweiflung bringen kannst. Ja, gut. Ja, Einskaldir ist also seinen Verletzungen erlegen. Da konnte Geluhe leider nicht viel helfen.
Da hatte ich ja noch ein bisschen Hoffnung.
Ich hatte mich doch schon verplappert.
Ja, trotzdem, ich werde wohl mal hoffen dürfen. Ich hatte das ja halt gut verdrängt. Ich werde ja hier, werde sowieso ständig versucht, geblitzdingst zu werden. Also weiß ich ja nicht, was ich alles vergessen muss oder nicht. Oder
ja. Schade, dass das nicht wirklich geht. Aber naja, gut. Wir befinden uns übrigens jedenfalls mal wieder in Perspektive von Deonot. Ich glaube, das sollten wir gerade nochmal erwähnen. Ich fand diesen Satz sehr niedlich, der so ein bisschen beschrieben hat, warte, wenn Einskaldir wirklich vom Himmel auf Schlachten herunterschauen könnte, dann würde er lachen. Aber trotz aller Frömmigkeit schien es irgendwie schade, dass Einskaldir nicht in den alten Helden, nein, in den alten Heidenzeiten von Rimmersgard gelebt hatte und nun gezwungen sein würde, die Ewigkeit in der ruhigeren Umgebung des Aedon-Paradieses zu verbringen. Also es tut mir schrecklich leid, aber dieses Aedon-Paradies ist auf Dauer, glaube ich, auch fürchterlich langweilig, oder? Ich meine, es ist ja wie der christliche Himmel auch, da passiert ja nichts. Wir sitzen zur Rechten Gottes, wir singen, wir tanzen, wir essen Manna und sind alle glücklich und sehr gelangweilt. Und das bis in alle Ewigkeit. Oh Gott.
Ich bin ja gespannt, ob das böse Kommentare gibt.
Wieso?
Auch nur so. Ja, nee, aber tatsächlich, diese Sätze habe ich mir auch unterstrichen. Ich fand die auch sehr süß und sehr passend. Ich glaube, so in diese alte Heidenzeit hätte Einskaldir besser reingepasst.
Ja, schon alleine aufgrund der Tatsache, dass die Wikinger ja so ein bisschen Vorbild für die Rimmersmänner sind. Ja. Also ich stelle mir den auch eher wie so einen bärbeißigen Wikinger vor. Iskrimnur fällt ja auch in diese Kategorie. Mhm. Also es ist ja schon irgendwie so, naja. Ach, ne, ich mochte Einskaldir auch sehr gerne. Von dessen wegen. Ich kann das verstehen. Ja, wir sind also jetzt nur noch, wie viele Personen? 10, glaube ich, ne? 9 oder 10? Irgendwas um den Dreh. 10. Kriegst du sie alle zusammen?
Ich hätte jetzt käme jetzt eher auf 9. Drangyard, Geluhe, Lelet, Ison, Deonat, Sangfogol, Josua, Strupp, Vara und Gudrun.
Sind bei mir 10.
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, stimmt. 10.
Wird ja nachher nochmal wichtig, falls du dich erinnerst.
Mhm, stimmt.
Ne? Genau. Ja, wir kommen also wirklich gerade so aus diesem Aldehort raus. Es ist nebelig, schlechte Sicht. Mieses Wetter, wie halt schon überall in Ostenart.
Ich wollte gerade sagen, wann hatten wir das letzte Mal schönes Wetter?
Na, irgendwann, als es mal auf dem Hochhorst monatelang verdammt heiß war.
Das ist sehr lange her.
Ne, das weiß die Chronistin wahrscheinlich besser. Das muss das Jahr davor gewesen sein, ne?
Mhm. Minimum.
Ja, ich glaube auch.
Na, die Anfangszeit von Ilias Herrschaft.
Mhm. Ja, aber wie immer, oder wie in letzter Zeit öfter, geraten Josua und Vara wieder so ein bisschen aneinander. Vara fängt nämlich an, dann im Nebel da herumzulaufen und sich so ein bisschen von der Gruppe zu entfernen. Das gefällt Josua nun gar nicht.
Ja, der besteht halt darauf, dass sie mindestens zu zweit bleiben, was ich jetzt auch gar nicht mal für so unvernünftig halte.
Ja, der Einwand, dass man ja rufen könnte, bekommt dann wieder das Kontra, so nach dem Motto, ja, wir müssen aber nicht gleich jedem hier in Rufweite erzählen, dass wir hier sind. Es ist schwierig.
Ja.
Definitiv.
Auf jeden Fall bietet Geluhe sich dann an, dass sie Vara begleiten wird und ein bisschen die Aufpasserin spielt.
Ja, und die beiden führen dann eine Unterhaltung, in der zwei Dinge passieren. Das erste, was mir aufgefallen ist, Geluhe sagt, ich habe nur einen kleinen Teil meines Lebens unter dem Menschenvolk verbracht.
Ja, den Rest halt als Eule, oder was?
Ja, das wäre jetzt meine Frage.
Ja, nachdem weiß, sie sich ja auch in eine Eule verwandeln kann, wäre das noch am ehesten. Und bei Eulen wird ja meist auch zumindest bei uns nachgesagt, dass sie sehr schlaue und weise Tiere sind. Das sind ja, glaube ich, die Tiere der Göttin Athene.
Oh ja, richtig.
Ja, und die stehen ja für die Weisheit.
Ja, gut. Okay. Irgendwelche anderen Ideen?
Boah,
Nee. Du siehst, das überzeugt mich noch nicht so wirklich.
Also so wirklich, ja, wo sollte ich sie sonst irgendwo einordnen? Weil zu den Sifi passt sie nicht, sie passt nicht zu den Nornen. Ja, sie sagt ja selber, sie war nicht die ganze Zeit Mensch, also von daher, außer Eule fällt mir momentan nicht mehr ein.
Ich sage das nur und wie du mich kennst, sage ich das auch aus Gründen, aber das, ja. Ja,
und dann kommst du mir gleich wieder mit deinem kein Kommentar-Shit, ist schon klar.
Nein, dazu sage ich jetzt auch nichts weiter, weil tatsächlich wird das noch sehr, sehr lange dauern, bis wir da nochmal drüber sprechen werden. Aber ich wollte es schon mal so gedroppt haben. So, und das zweite ist, Gelue ist sauer mit Vara.
Weil es irgendwas gibt, was Vara Josua nicht sagen will.
Richtig. Auch da bitte Theorien.
Also die, ich sage jetzt mal, schnödeste Theorie wäre eigentlich zu sagen, ist Vara vielleicht schwanger? Mhm. Weil ihr später auch nicht so gut geht. Also, ja, und anscheinend will sie das Josua nicht sagen. Ich meine, die beiden sind ja auch nicht verheiratet, soweit ich das im Hinterkopf habe. Aber ansonsten, dass sie nicht ihrem Volk zurück wollte, das wissen wir zu Genüge.
Ja.
Das weiß eigentlich auch Josua.
Ja, nutzt aber alles nichts. Sie sind nun mal jetzt da. Ne? Ja, die beiden kriegen aber dann Begleitung von Vater Strangia, der schon ganz am Anfang des Kapitels versucht hat, mit irgendetwas mit Gelue zu besprechen, aber mal wieder auf seine so typisch paddelige, verpeilte und zerstreute Art und Weise den Faden verloren hat, sich dann fast auf die Nase gelegt hat, weil er gleichzeitig neben Gelue herlaufen und im Manuskript blättern wollte. Und Vara sagt dann, also naja, gut, Vara und Gelue stehen da halt, unterhalten sich, dann kommt Strangiat, naja, dazu getrampelt, hätte ich jetzt fast gesagt, weil er hat sich da auch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Sieht dann, dass Vara ein bisschen in Tränen aufgelöst ist, will sich wieder zurückziehen, aber Vara sagt, nee, bleibt man hier. Vara ist froh über die Ablenkung, dass sie nicht weiter mit Gelue streiten muss. Und dann versucht Strangiat halt nochmal das, was er jetzt eigentlich loswerden wollte, an den Mann bzw. an Gelue zu bringen. Und das sind ein paar sehr spannende Dinge. Magst du da was zu erzählen?
Weil wahrscheinlich, so wie das klingt, habe ich schon wieder die Hälfte überlesen. Zum einen geht es ihm halt darum, dass er in diesem Manuskript von Morganis gelesen hat, dass der ja zum Beispiel die Magie Kunst nennt. Das hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang, auch als wir bei Morganis selber noch waren.
Kadrach sprach da auch zwischenzeitlich mal von, wenn ich mich richtig erinnere. Und Pyrates auch, ne?
Ich finde es auch ganz passend dazu, dass dann halt irgendwann später erwähnt wird, dass, wie war das der Teil, die Sifi, die von alters her über kunsthandwerkliche Geheimnisse verfügten. Und man denkt, ach, in welchem Punkt darf ich denn hier dann auch Kunst interpretieren? Vielleicht dann auch eher im magischen Sinne. Weil ja gerade die Sachen, die wir von den Sifi zu sehen kriegen, dann doch auch eher so ein bisschen magische Fähigkeiten haben.
Das habe ich tatsächlich überlesen, ist aber passt sehr schön.
Ja.
Ist voll auf meiner Linie, alles sehr gut. Und Morganis erörtert dann in seinem Buch so ein bisschen auch die Herkunft der drei Schwerter. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen.
Ja, aber nicht in dem Buch.
Dann war klar,
quasi nee. Naja, das war alles im Drachenbeinthron. Das heißt, wir haben jetzt im Abschiedsschein mal wieder so eine Zusammenfassung.
Damit wir auf dem gleichen Stand sind.
Genau.
Ja, aber er droppt dann halt auch noch so ein paar Kleinigkeiten zusätzlich, wo man dann doch wieder so ein bisschen hellhörig wird. Ne? Also, was erzählt er uns denn über die drei Schwerter? Und erzählt er uns was, was wir noch nicht wussten?
Wie gesagt, das habe ich wahrscheinlich schon wieder überlesen. Also, wir haben zum einen Minneja, das ist aus Eisen, das die Rimmersmänner aus dem Westen mitgebracht haben. Das war ja die Sache mit, es war dieser Bug des Schiffes, der da neu eingeschmolzen wurde und dann eben wieder zu einem Schwert geschmiedet wurde.
Schwert geschmiedet, ja, genau.
Ja, danke, dass du noch darum redest.
Entschuldigung, ich schneide es auch raus, vielleicht.
Ja, mal gucken. Dann haben wir Dorn, das aus den glühenden Metallen eines fallenden Sterns hergestellt worden ist. Also sprich, eines Meteoriten, würde ich sagen.
Ja.
Und eben Leid, das aus dieser ja, ich sag jetzt mal, Verschmelzung von Hexenholz und Eisen hergestellt wurde. Das hat ja Ineluki damals die Hexenholzbäume irgendwie mit Eisen, ich weiß nicht, soll ich sagen, gefüttert oder versorgt, dass die eben entsprechend, dass er da eben entsprechend ein Schwert daraus machen lassen konnte.
Machen oder lassen hat. Oder selber gemacht hat?
Nee, selber gemacht hat, glaube ich.
Okay.
Mit dem er dann seinen Vater erschlagen hat.
Hm. Mit Namen? Oh, jetzt wird's gemein. Io Unigato.
Ach so, du meinst den Namen des Vaters. Na, den hätte ich jetzt definitiv nicht hingekriegt.
Okay, wen hättest du denn gedacht, dass ich meine?
Du hast gesagt mit Namen, ich war jetzt noch auf das Schwert fixiert. Deswegen habe ich gedacht, wieso? Ich hatte doch Leid.
Jingizu, genau. Mhm. So, dazu bitte nochmal ein Zitat, auch aus Morgenes Buch. Freilich heißt es in den Geschichten, dass in das Schmieden dieser drei Klingen auch mächtige Zaubersprüche eingeflossen seien, sodass die Macht der großen Schwerter sowohl in ihren Bestandteilen als auch in ihrer Herstellung begründet sein kann. Ja?
Mhm.
Gut.
Gut.
Hast du den nächsten Absatz mit Bedacht und bewusst gelesen?
Den über das Jagdhorn?
Ja.
Habe ich. Ich habe ihn sogar unterstrichen.
Ja, sehr schön.
Ja, Tituna, das Jagdhorn, im sagenhaften Metsutur aus einem Zahn des Drachen Hidohebi geschnitzt, ist ein weiteres Beispiel dafür. Ja, also haben wir jetzt hier noch irgendwo ein Jagdhorn, das mal eben gedroppt wird, weil ich mir da denke, das kann bestimmt auch noch irgendwo mal wichtig werden, wenn das Ding schon den Namen hat.
Gut. Und Hidohebi?
Dieser Urdrache.
Ja.
Oder die Mutter aller Drachen, ne?
Die Mutter von Shurakai und Ikyayuk, genau. Der schwarze Urdrache, der von Ineluki und Hatakri... Ball, ich hab das heute auch, kein Wunder. Ineluki und Hakatri erschlagen worden ist. Mehr dazu dann in der Staffel über die Brüder des Windes. Ja, ne?
Ja.
Gut, also Titunu haben wir damit auch abgehakt.
Metsutur ist ja, glaube ich, eine dieser Sisi-Städte, die wir noch nicht kennen. Aber wer weiß, was uns da noch unter dem Berg bei Megwin noch alles erwartet?
Das ist Metsutur.
So, irgendwelche Theorien habe ich ja beim letzten Mal
aufgestellt. Du hattest die Theorie schon aufgestellt. Ja, und das ist Metsutur. Also, das ist das Silberheim.
Sonst noch irgendwelche Informationen, die ich überlesen haben könnte?
Nee, ich glaube, damit können wir das dann erstmal abhaken. Ja, da steht schon eine Menge drin, finde ich.
Jedenfalls erreichen die drei erstmal wieder die restliche Schar. Und nach der kurzen Pause machen sie sich dann alle wieder auf und weiter. Und wir wandern bis hin zu, in südlicher Richtung zum Fluss Imstrecker. Deonaut möchte eigentlich gerne lieber jagen gehen, darf aber nicht. Weil ich glaube, Joso möchte seine Schar lieber beisammen haben.
Ja, und wenn du dir das so richtig überlegst, Moment, gerade Tee nachgießen. Ich kann Josuas Gründe oder Begründung auch so ein bisschen nachvollziehen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben 10 Personen. Davon ist Strupp jenseits von Gut und Böse, Sangfugol verletzt, Vara, Gudrun, Lilith.
Ja, wir haben eigentlich
sind auch so gut wie schutzlos. Es sind halt eigentlich außer Izorn und Deonaut und Josua selber, ist eigentlich niemand dabei, der diese Gruppe im Fall der Fälle ernsthaft verteidigen könnte, ne? Ich meine, klar, mal abgesehen davon, dass die sich sowieso, egal wie groß die Gruppe ist, sowieso nicht groß verteidigen könnten. Ich wäre ja tatsächlich eher bei Deonaut, also ich hätte dann auch mal Appetit auf was anderes als Wurzel und Gräser aus dem Kochpott. Aber gut, da ich nicht dabei bin, fragt mich auch keiner. Und Deonaut und Josua diskutieren auch so ein bisschen darüber, so nach dem Motto, sollen wir jetzt weiter zu diesem Stein des Abschieds gehen oder vielleicht doch einfach mal in Richtung Westen abbiegen nach Erkühnland, weil wir dort ja sicherlich eher Hilfe finden. Da ist Josua überhaupt nicht von begeistert.
Ja, also Geloe wird schon ihre Gründe haben, warum sie sie zum Stein des Abschieds schickt. Weil da sind ja auch noch ein paar andere Leute hin auf dem Weg. Immerhin Simon auch. Und Ich bin noch zwiegespalten, ob es ihnen auch so viel gebracht hätte, wenn sie ins Erkühnland gegangen wären. Ja, die Bevölkerung steht auch nicht unbedingt hinter dem König, aber trotz allem. Aber nachdem sie jetzt, also es bleibt auf jeden Fall dabei, Josua setzt sich durch, er sagt, wir gehen in Richtung Stein des Abschieds. Ich meine, irgendwo Muss ja einer hier der Anführer sein. Nach 3 Tagen erreichen sie dann auf jeden Fall den Fluss. Die Frauen wollen sich jetzt dann erstmal frisch machen und baden.
Frisch machen ist sehr nett formuliert. Die stinken wahrscheinlich alle wie Oma-Käfig oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, wir erleben dann einen kleinen Exkurs. Also Gudrun und Vara wollen baden gehen. Josua willigt erst ein, als Geloe sagt, sie kommt mit. Wir erleben dann einen Exkurs von Gudrun über die Mädchen, die im April da im Gratuvask baden. Das ist wohl Gekreische und Gequietsche, weil der Fluss wohl aus dem Eis kommt. Ja, dass der Ümstrecker jetzt auch nicht unbedingt warm ist, kann ich mir wohl auch vorstellen.
Und das mitten im Sommer.
Mhm. Gut, wobei Flüsse ja nie so richtig warm sind. Das ist ja immer nochmal was anderes. Ja, und da ist auch diese Stelle, wo Vara dann mal zwischenzeitlich so ein bisschen unpässlich ist.
Ja, sie sitzt halt da zusammengekrümmt und hat, sagt, sie hat da so ein Stechen. Also daher meine Vermutung.
Mhm. Gucken wir mal, was das so, ob sich da im Laufe der Zeit nochmal irgendwie was zu ergibt.
Also es scheint auf jeden Fall mehr zu sein, als einfach nur zu sagen, ich will hier nicht im Land meines Volkes sein.
Mhm.
Und was, mir fällt schwer, mir nochmal irgendwas gerade zu überlegen, was sonst Vara nicht passen könnte. Oder ihr würde es aus irgendeinem anderen Grund gesundheitlich nicht gut gehen. Jedenfalls bekommen die 3, oder 4 nicht wirklich Gesellschaft, aber sie sehen jemanden am Horizont. Da ist dann wohl irgendwo ein Reiter, der aber dann auch schnell wieder verschwindet, was die Frauen dazu veranlasst, wieder zu den Männern zurückzugehen.
Kurze Frage. Wir wissen es ja nun, um was es sich handelt. Was hast du im ersten Moment gedacht?
Norne? Wer der Reiter ist?
Ja.
Nee, nein, Norne hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Also ich hätte tatsächlich eher an jemanden aus diesem Rithing-Volk gedacht, weil sie ja da auch gerade sind.
Ja.
Und Vara da ja unbedingt und überhaupt eigentlich gar nicht dabei sein will.
Okay.
Also Nornen oder Sithi habe ich überhaupt nicht gedacht.
Mhm.
Haben die Nornen überhaupt Reittiere?
Ja.
Okay.
Aber tatsächlich bewegen die Nornen sich hauptsächlich nachts voran. Die leben ja auch in der Sturmspitze, also in dem Berg. Und da ist es dunkel oder ziemlich dunkel jedenfalls. Heißt, je höher der Rang eines Nornen, umso weiter oben lebt er, weil sich dadurch geschickte Arrangierung von Spiegeln und Ähnlichem dann doch mal ein bisschen Tageslicht hin verirrt. Aber die fühlen sich nachts einfach deutlich wohler.
Jedenfalls diese Sichtung dieses Reiters veranlasst sie dann mal weiterzugehen.
Mhm.
In der Hoffnung, dass sie quasi wahrscheinlich diesen Leuten entgehen können, wer auch immer das ist. Also ich glaube, auch Vara selber hat die Vermutung, dass das jemand aus ihrem Volk ist. Und das war, glaube ich, so mehr oder weniger der Abschnitt. Dann haben wir jetzt hier mal jemanden anders, der Albträume hat.
Ich fand davor noch einen Satz so schön. Auch wieder mal Geloe. Man sieht in diesen unruhigen Zeiten manches klarer. Die Lampen der Städte lassen viele Schatten verschwimmen, die man im Licht des Mondes deutlich erkennt.
Mhm.
Ja, und jetzt zu Dionors Albtraum.
Ja, der träumt mal zur Abwechslung von König Elias, der ja sich irgendwie auf Josuas Rücken festklammert und quasi alles zunichte macht, was Josua versucht gut zu machen. Und als er wieder wach wird, macht er sich, glaube ich, auf die Suche nach irgendjemand anders, der ihm Gesellschaft leistet. Geloe ist irgendwie abwesend. Die scheint hier auf ihre eigene Art und Weise zu kommunizieren. Und ich glaube, die versucht mit Amarasu in Kontakt zu treten.
Ja, sie versucht es nicht nur, sie macht das. Also sie spricht ja auch definitiv mit Amarasu.
Wobei das für mich eher klingt, als würde sie zwar versuchen, den Kontakt herzustellen, aber es nicht, also es würde sie nicht erreichen, weil sie ja auch sagt, ja. Amarasu, wo bist du? Dein Geist ist dunkel. Also hält sich da auch Deonot eher zurück, versucht dann doch wieder irgendwo einzuschlafen, bis er dann schließlich von Josua geweckt wird. Und ja, jetzt ist unsere Schar definitiv nicht mehr alleine. Jetzt werden sie nämlich von einem Haufen Reiter umzingelt. Also Josua, wissen wir, hat Deonot geweckt. Geloe hat wohl die eine oder andere noch geweckt. Und diese Männer oder Reiter, die jetzt hier ankommen, werden angeführt von Hodwig.
Ja, der gute Hodwig.
Mhm. Ja. Ihr sagt den aber, das ist klar.
zwei Dutzend Angreifer, ne? Also 24 Leute. Und das sind die sogenannten Randwächter der Thrithinge, die jetzt sich da mal hinstellen und sagen, hier, ihr seid hier unbefugt auf unser Land eingedrungen und wir werden euch jetzt zu unserem Markthahn bringen, damit der über euch richten kann.
Ja, und sie zählen 6 Männer, 2 Frauen und ein Kind. Und da fehlt uns definitiv jemand. Ich dachte im ersten Moment, dass es vielleicht Geloe ist, weil sie ja vorher schon
ja.
so halb weggetreten war. Aber
oder auch, weil sie ja auch schon das eine oder andere Mal quasi auch aus dem Nichts aufgetaucht ist.
Auch das. Oder verschwunden ist. Ja, aber Josua teilt uns quasi mit, dass Vara fehlt.
Ja, genau.
Ich glaube, irgendwo später erfahren wir zwar erst, dass Geloe sie geweckt hat, aber sie dann eben verschwunden ist. Ja, auf jeden Fall muss die Schar sich jetzt mit diesen Reitern auf den Weg machen. Zu Fuß natürlich. Pferde kriegen sie keine. Und damit verlassen wir unsere Reisegruppe hier.
Kurzfristig.
Kurzfristig, ja. Ich hatte schon fast die Erwartung, dass wir das ganze Kapitel bei ihnen bleiben.
Ja, nachdem es halt so war, dass wir diese Gruppe immer nur so blitzlichtweise gesehen haben, ist die Erwartung schon da. Aber es entwickelt sich da jetzt halt ein komplett eigener Handlungsstrang draus. Ich finde das auch immer unheimlich spannend, wie sich die Geschichten so im Laufe der Zeit verändern. Du springst da ein paar Mal hin und da passiert so ein bisschen was, aber so richtig viel auch nicht. Und es ist auch genau das, was jetzt passiert. Wir springen nämlich zurück zum Hochhorst und machen mal eine kurze Stippvisite bei Rachel dem Drachen.
Ja. Die uns unter anderem erzählt, dass am Nerolaktor mittlerweile noch mehr Leichen hängen. 9 neue Leichen zum Beispiel. Unter anderem auch der Kanzler Helfkene, wo ich mir da schon denke, ich hoffe, wir müssen uns dann nicht auch irgendwann nochmal um die Oberste der Kammerfrauen Sorgen machen.
Weil die erfährt aber in diesem Kapitel wirklich was ganz Entscheidendes.
Ja.
Von deswegen ist das jetzt gerade erstmal ist sie noch dafür da, dass sie hier jetzt gerade was erfährt. Und wir treffen auch jemanden wieder, den wir seit ewigen Zeiten nicht gesehen haben.
Auch das. Ich habe mir so überlegt, so zwischendrin, ob das von Pyrates wohl so eine gute Idee war, sich über zig Ecken mit Rachel anzulegen. Ich glaube, das könnte schiefgehen.
Ja, lass uns mal gerade in der Chronologie bleiben. Ich glaube, wir sind da jetzt beide ein bisschen im Eifer des Gefechts vorgeprescht. Also wir sind quasi in dem Dienstbotenquartier, in dem sich jetzt aber tatsächlich nur noch 5 Personen, beziehungsweise Rachel und 4 Mädchen befinden. Es ist natürlich unheimlich, es ist düster, es zieht ein Sturm auf. Ich kann mir auch vorstellen, dass es kalt ist in diesem verdammten riesigen Hochhorst. Rachel hat die Tür auch fest verschlossen, weil, wie wir jetzt schon gehört haben, achtet sie darauf, dass ihren Mädchen nichts passiert und vor allen Dingen, dass die wenigen Mädchen, die sie noch hat, weil sie hatte ja schon mal viel, viel mehr, dass die ihr auch bleiben und dass denen nichts passiert. Und das ist den Mädchen auch wohl sehr unheimlich und Rachel versucht halt, ihr ist das auch unheimlich. Sie ist halt sehr froh, dass es nicht unbedingt so hell ist, dass man sieht, dass ihr das auch mulmig ist. Aber sie versucht halt den Mädchen so ein bisschen, ja, so eine Stütze zu sein und so zu tun, als wenn das alles nicht so wild wäre. Das zieht sich so ein bisschen durch diesen ganzen Abschnitt hindurch. Und das eine Mädchen, was da jetzt so ein bisschen in Tränen aufgelöst ist und auch wirklich Angst hat, das sagt sie halt, komm Sarah, schlaf weiter, morgen ist auch Arbeit und nur weil wir jetzt schlecht schlafen, heißt das noch nicht, dass morgen keine Böden zu schrubben gibt. Und Rachel selber versucht dann auch zu schlafen, sie ist sich dann nachher auch nicht sicher, ob sie wirklich geschlafen hat oder nur so weggedämmert ist, aber sie stellt dann halt fest, sie hört was.
Und Katzen an der Tür.
Ja, als sie das so richtig realisiert, ist sie dann halt auf einmal hellwach, weil es ist schon etwas unheimlich, wenn da auf einmal was an der Tür kratzt und da fleht auch jemand um Einlass und bittet um Einlass und bitte.
Also ich weiß nicht, ob ich an Rachels Stelle aufgemacht hätte.
Ich auch nicht. Keine Ahnung. Möchte ich auch gar nicht drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Aber
es ist so, hört sich so an wie so eine Jungenstimme, was sie wahrscheinlich irgendwie doch veranlasst, aufzumachen. Und sie erkennt da vor der Tür eine magere Gestalt, die sie auch im ersten Moment quasi für Simon hält.
Und auch mit Simon anspricht, ne?
Mhm. Aber diese Gestalt sagt, nee, Simon ist tot und Pyrates hat ihn ermordet. Was für Rachel ja dann eher eine Neuigkeit ist.
Ja, du erinnerst dich, als wir das letzte oder vorletzte Mal bei Rachel waren, da kursierte noch die Geschichte, dass er halt bei diesem Feuer, was da ausgebrochen ist, ums Leben gekommen ist. Nur, dass Pyrates derjenige ist, der für dieses Feuer verantwortlich ist. Das war wohl, glaube ich, ihr nicht klar.
Nee, die offizielle Geschichte war ja, dass irgendwelche Tränke von Morgan das sich entzündet hätten.
Mhm, genau.
Ja, und dieser Junge.
Aber woher war. Also, jetzt zwei Fragen. Erstens, woher weiß diese Person das? Und zweitens, wer ist das eigentlich?
Das ist Jeremias.
Und woher kennen wir den?
Ja, Jeremias ist der Wachszieher-Lehrling. Das war derjenige, mit dem ja Simon lange Zeit trainiert hat, weil die beiden ja irgendwie zu den Soldaten wollten.
Und die dann zusammen zu der Erkühn-Garde gegangen sind und da anheuern wollten und nicht genommen worden sind. Ja, genau.
Ja, und als wir allerdings das letzte Mal Jeremias gesehen haben, war er alles nur nicht mager.
Ja, und die Dienstmädchen sagen auch, ja, wieso, Jeremias kann doch gar nicht sein, der ist doch weggelaufen. Weil ich glaube, jeder, der irgendwie Sinn und Verstand hat, ist aus diesem Hochhorst inzwischen verschwunden, weil, machen wir uns nichts vor, ich glaube, das ist inzwischen ein sehr unheimlicher Ort. Wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, dass da Stimmen zu hören sind, dass da auf einmal Gänge sind, die da vorher nicht waren, dass man sich nicht mehr richtig zurechtfindet. Also es ist alles schon sehr, sehr, ja, Spukschloss will ich jetzt mal gar nicht sagen. Ich finde es eigentlich noch viel unheimlicher.
Mhm.
Ja. Also von der Art und Weise quasi wie das verrückte Labyrinth, weißt du, wo da so auf einmal Wände auftauchen, die da eigentlich gar nicht hingehören. Und wir hatten uns ja auch, ich weiß gar nicht, war das auch Rachel, die dann irgendwie zwischendurch mal sagte, sie hätte sich fast verlaufen?
Ja. Auch die, nicht nur sie, also Gutwolf und Rachel, ist es beiden passiert. Jedenfalls ist Jeremias nicht im allerbesten Zustand. Sie müssen dann auch feststellen, dass er wohl ausgepeitscht worden ist, weil sein Rücken und seine Beine mit Striemen bedeckt sind, die sie dann erstmal verbinden.
Ja, Rachel versucht sich da sehr zur Ordnung zu rufen, weil diese Neuigkeit, dass Pyrates Simon umgebracht hat, die frisst unheimlich an ihr. Das bringt sie, glaube ich, innerlich richtig zum Brodeln. Aber sie versucht da jetzt so ein bisschen die Kontrolle zu behalten, dass Jeremias geholfen wird und erstmal das zu tun, was getan werden muss, bevor sie sich dann damit auseinandersetzt. Und ich glaube, sie fragt Jeremias ja später nochmal genau. Mhm. Sie ist sich auch nicht sicher, ob sie das richtig verstanden hat.
Wir erfahren jetzt auf jeden Fall von Jeremias, als er dann irgendwann gegen Morgengrauen mal wach geworden ist, was denn überhaupt passiert ist. Also zum einen wollte er tatsächlich weglaufen, als sein Meister aus dem Tor hinausgeprügelt wurde. Und allerdings wollte Inch ihn haben. Als Lehrling in den Schmieden. An den erinnern uns ja auch noch, das war ja früher eine Zeit lang, vor Simon, der Lehrling von Morgan ist. Oder was heißt Lehrling? Ich hätte ihn jetzt eher als Gehilfen mehr eingeordnet.
Mhm. Mhm. Mhm.
Und der arbeitet jetzt anscheinend unten in den Schmieden und dort hält sich auch der Pyrates des Öfteren auf. Und ist dort wohl nicht so zurückhaltend, wie er sonst immer den Eindruck macht und scheint da mit seinen Taten anzugeben. Und das erzählt eben Jeremias jetzt eben auch Rachel, dass dort unten Pyrates erzählt hat und damit angegeben hat, dass er Morgan
umgebracht hat.
Mhm. Ja.
Genau.
Und dort unten werden wohl auch des Öfteren mal Leute gefoltert. Es gibt ominöse Schatten, komische Stimmen, die es gehört hat, mit denen Pyrates auch noch spricht. Also wenn der Hochhorst schon ein unheimlicher Ort ist, in den Schmieden möchte ich erst recht nicht sein.
Kannst du dich erinnern, dass wir schon mal zu Gast in den Schmieden waren?
Ja, ja, damals, als Simon da unten herumgeirrt ist.
Ja.
In dieser Nacht.
Gut.
Ja, und ich finde, man merkt dann sehr definitiv, dass in Rache so richtig der Hass auf Pyrates wächst.
Mhm.
Ich glaube, die hat da schon so den ein oder anderen Rachegedanken.
Mhm. Halt das mal im Hinterkopf. Es könnte noch sehr interessant werden.
Ja. Jedenfalls, ich glaube, Pyrates hat sich bestimmt mit der falschen Person angelegt, weil er hat ja jetzt nicht nur ihren geliebten Simon umgebracht, offiziell umgebracht, wir wissen ja, dass Simon noch lebt, und er ist dran schuld, dass ihr geliebter Hochhorst quasi niedergeht und zerstört wird oder alles seltsam dort wird. Ja, mal gucken, was sich da noch so rausentwickelt. Sie beschließen auf jeden Fall, dass sie Jeremias verstecken, also definitiv nicht ausliefern. Aber eigentlich können sie ihn auch nicht in den Dienstbotenquartieren behalten, weil wenn das rauskommt, dass er verschwunden ist, werden sie da wahrscheinlich mit als Erstes suchen.
Ja, die werden da wahrscheinlich die ganze Burg auf den Kopf stellen. Ne? Aber sie beschließen halt, dass sie ihm irgendwie helfen werden, wie auch immer das sein mag. Und Rachel schickt die Mädchen dann auch wieder schlafen, weil nur, dass wir hier jetzt einen neuen Besuch haben, heißt nicht, dass es morgen keine Böden zu schrubben gibt. Da ist sie wieder, unsere pragmatische Rachel.
Ja.
Ich mag sie ja unheimlich gerne. Ne? Das ist...
Kann ich verstehen.
Ja, sie ist so sehr pflichtbewusst, sehr hart zu sich selber und auch zu anderen, aber auf ihre Art und Weise trotzdem, ja, sie hat schon einen weichen Kern, finde ich. Also,
ja, definitiv. Ne?
Von dessen wegen. Und dass sie Simon so ins Herz geschlossen hat, können wir ja überhaupt nicht nachvollziehen. Simon ist ja ein ganz schrecklicher Kerl.
Ja, da fühlt sie sich ja sowieso als Ersatzmutter. Sagt sie ja selber.
Ja, und dann hopsen wir wieder zurück in die Thrissinge, lernen so ein bisschen was über dieses Volk der Thrissingeball. Also das ist wirklich, was Ted sich dabei gedacht hat, die so zu nennen. Ne? Jede deutsche Zunge macht 15 Knoten, bis sie sich damit abgefunden hat. Also ich finde, Jao Etinu KI ist deutlich einfacher als Thrissinge zu sagen.
Ja, vor den Kapiteln hat es mir ein bisschen gegraust, aber gut. Da müssen wir jetzt durch.
Vor welchen? Vor den Thrissing-Kapiteln?
Ja, allein um das aussprechen zu müssen.
Aber was wir über dieses Volk lernen, also das scheint ein nomadisch lebendes Volk zu sein.
Vielleicht die gedanklich tatsächlich so ein bisschen mit den Völkern in der Mongolei.
Ja, nur dass sie keine Jurten haben, sondern Wagen. Und die Wagen sind auch wohl ganz unterschiedlich ausgestattet. Also es gibt wohl welche, die reich und aufwendig verziert sind mit großen, hohen Wagen und Dächern und Wänden und hast du nicht gesehen. Es gibt aber auch relativ einfache, die nur mit Decken bespannt sind gegen den Regen. Es scheint auch irgendwie so ein Statussymbol zu sein, dieser Wagen. Es gibt verschiedene Stämme in den Thrissing-Völkern. Es gibt sogenannte Marktane, das sind die Clan-Chefs da quasi, die allerdings tatsächlich nicht gewählt oder geerbt werden, sondern da wird angetreten, so nach dem Motto, wer will, und der dann nachher bei dem großen Gekeile übrig bleibt, hat dann gewonnen, so ungefähr. Ja, dass es halt relativ viel Vieh gibt, ist klar, und wir sind hier beim Meerdornstamm, das ist der Stamm des Hengstes, die haben halt auch entsprechend Pferde. Und zwar nicht die schlechtesten. Deonord murmelt dann wohl zu Josua so nach dem Motto, um Himmels Willen, was gäbe ich bloß für so ein paar Pferde? Woraufhin Josua wohl sehr trocken erwidert, naja, ich hätte lieber deine Zuversicht, denn dass wir hier lebend wieder rauskommen, wäre mir erstmal viel wichtiger, als dass ich ein Pferd hätte. Aber gut.
Wobei, trotz all der Tiere, die sie da haben, also es sind ja wohl Hunderte, Tausende, was weiß ich, von diesen Rindern, fällt Gudrun auch auf, dass da auch sehr kränkliche Tiere dabei sind und viel zu wenig Kälber dabei sind.
Mhm.
Also auch das Thrissing-Volk hat eher ein schlechtes Jahr, wie überall sonst halt auch.
Richtig, genau. Ja, und Hodwig und seine Randwächter bringen die Gefangenen jetzt halt, ich sag mal, von den Outfields dieser Stammesgebiete immer weiter ins Zentrum rein. Sie hatten ja an dem Morgen, als sie die gefangen haben, gesagt, wir müssen bei den Wagen sein, bevor die Sonne im Mittagshoch steht. Also zu Fuß, ja, grob über den Daumen gepeilt, irgendwie 6 Stunden da durch die Gegend marschieren. Ist ein ganz schönes End.
Ja.
Die sind sowieso zerlumpt, zerrissen, müde. Was zu essen kriegen sie auch nicht. Ja, und dann werden unsere Gefangenen vor den Markthahn gebracht.
Ja, der kennt Josua schon.
Der kennt Josua schon, genau. Das ist Fikolmi. Magst du uns gerade erzählen, woher Josua und Fikolmi sich kennen?
Also wir wissen ja, dass Josua irgendwann mal bei den Thrissingen gewesen sein muss, weil er kam ja irgendwann mal mit Vara zurück. Und offensichtlich ist dieser Fikolmi ihr Vater. Also der scheint auch so um die 60 zu sein, so wird er uns hier beschrieben. Der hatte dann wohl als sie angekommen sind, ein junges Mädchen vor sich, die ihm gerade irgendwelche Zöpfe geflochten hat. Wo Prinz Josua dann noch versucht hat, ein bisschen abzulenken, als Fikolmi gefragt hat, wo ist denn meine Tochter? Und gesagt, ja, das kleine Mädchen hast du gerade eben weggeschickt.
Ja, kleines Mädchen, also junges Mädchen. So klein ist die da nicht mehr.
Ich fürchte nur trotzdem, dass das wahrscheinlich eher seine Frau ist oder dergleichen.
Nein.
Nein?
Nein. Ist tatsächlich seine Tochter.
Okay. Aber die Frau...
Brauchst dir da drüber keine Gedanken machen. Also, nein.
Na gut, aber die Tochter, nach der Fikolmi fragt, ist tatsächlich Vara. Ja, und die ist ja verschwunden. Das weiß ja tatsächlich sogar Josa nicht, wo sie ist. Da lügt er auch nicht.
Ja, aber Fikolmi ist von dem Ganzen überhaupt nicht begeistert.
Er bezeichnet Josua auch als Töchterdieb.
Ja. Wir werden uns über die Sitten und Gebräuche der Trithing-Männer und wie da Frauen zur Frau genommen werden, in einer der nächsten Episoden noch sehr ausgiebig unterhalten.
Oha.
Ja, ja. Das ist zum Beispiel ein Teil der Geschichte, den ich persönlich sehr schön finde. Den mag ich. Das ist auch so ein bisschen, ja, hat ein bisschen was mit Emanzipation zu tun und wie Vara sich da auch zur Wehr setzt. Und ja, gut. Ja, Ende Klappe, ne?
Ja, sie werden halt jetzt, ja, stellen wir doch fest, sie werden jetzt erstmal weggesperrt, bis er entscheidet, wen er behält und wen er aufschlitzt. Aber sie kriegen wenigstens Decken und was zu essen. Und dann können wir, glaube ich, Kapitelende sagen.
Ja.
So. Kapiteltitel ist wohl klar, der Stamm des Hengstes, damit sind ja die Frithinger gemeint.
Mhm. Hast du irgendwo irgendwas, also wir haben ja mit Ted in dem Interview darüber gesprochen, dass er immer so ein bisschen versucht, diese Stimmung auch in den Teilen, wo es jetzt nicht so offensichtlich ist, einzufangen. Hast du irgendeine Idee, was er da in dem Teil mit Rachel?
Nee.
Ich auch nicht. Okay, aber dann sind wir uns da ja auch einig. Vielleicht ist das auch einfach nur, weil das halt auch nur so ein kurzes Intermezzo ist.
Mhm. Hm? Ja. Gucken wir mal, wie sie aus der Nummer wieder rauskommen.
Das ist eine so schöne Geschichte. Kapitel 17, da erfahren wir dann, wie es aus der Nummer wieder rausgeht.
Ja, das dauert noch ein bisschen.
Ja, nicht so lange. Wir haben ja vorhin schon beschlossen, dass wir nächstes Mal 2 Kapitel lesen. Also eine Krone aus Feuer und in Gottes Mauern, Kapitel 14 und 15. Ich habe vorhin nur mal so umgeblättert, habe den Titel gelesen und bei eine Krone aus Feuer, muss ich tatsächlich sagen, war ich gerade schlagartig, hatte ich da Game of Thrones Vibes und Viserys mit seiner goldenen Krone.
Oha.
Wie sie ihm das Gold so über den Kopf gekippt haben. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Es hat eigentlich nichts mit der Geschichte zu tun. Es war nur eine Assoziation, die mir durch den Kopf geschossen ist.
Aber damit wären wir natürlich, wie heißt das Reitervolk bei Game of Thrones? Das passt dann zu den Frithingen.
Die Dothraki.
Ja, genau.
Ja, wobei die Dothraki ja keine Wagen haben, ne?
Nee, aber Pferde. Aber davon viele.
Ja. Okidoki. So viel dazu.
Fragen hast du ja schon alle gestellt, denke ich mal.
Ja. Ich finde das an der Stelle immer schöner, als das dann nachher nochmal so aus dem Hut zu zaubern. Mach dir mal Gedanken, was Gelue für ein Wesen ist. Vielleicht fällt dir ja nochmal irgendwie was ein.
Ja, ich glaube, wir hatten das ganz zu Anfang, als sie das erste Mal aufgetaucht ist, dass sie halt sehr so ähnlich ist wie Tom Bombadil in Herr der Ringe. So, ja, irgendwie so gar nichts.
Hatten wir da über Tom Bombadil gesprochen?
Ich glaube schon.
Okay. Ja, gut. Okidoki. Dann? Nee. Abgesagt? Ich glaube, ich habe sonst nichts mehr. Gesagt, dass wir nächstes Mal 2 Kapitel lesen. Wisst ihr? Abgesang. Hört euch einfach das Ende der letzten Episode nochmal an. Entschuldigung, ich bin albern.
Ja, bist du nett. Also ihr könnt uns überreichen über Facebook, Instagram. Ihr könnt uns schreiben über zgetpodcast@gmail.com. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auf unseren Discord-Server kommt und da fleißig mit uns diskutiert. Und wir freuen uns auf jeden Fall über alle 5-Sterne-Bewertungen auf dem Podcast-Plattformen eurer Wahl, wo ihr uns bewerten könnt.
Besonders über die 5.
Ja, natürlich.
Aber ich sag mal, wer bis hierhin gehört hat, wird uns ja hoffentlich nicht nur einen Stern geben. Also dann weiß ich es auch nicht. Okay. Ich glaube, wir sollten jetzt aufhören. es artet hier sonst aus. Abgesehen davon ist es mal nach der letzten Folge, für deren technische Probleme wir uns hier übrigens nochmal ausdrücklich entschuldigen möchten, eine erstaunlich kurze Episode. Wir hatten das letzte Mal wirklich überlegt, ob wir es nochmal machen, aber weil die auch so lang war, müsst ihr euch jetzt einmal durch ein bisschen merkwürdiges Tonmaterial hören. Tut uns leid. Wir geloben Besserung. Sonst noch irgendwelche Anmerkungen?
Nein, von meiner Seite nicht.
Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.
Jetzt auch Zeit, dass wir aufhören. Dein Ton und dein Bild sind schon ziemlich lange nicht mehr synchron. Ich hoffe, dass diese Aufnahme jetzt funktioniert hat.